Nebensprechen, Folge 57, POTS 4, die elektrische Telegrafie habe ich heute als Thema rausgesucht und bewusst die elektrische, leitungsgebundene Telegrafie, denn bei meiner Recherche jetzt hat sich ergeben, dass es noch wesentlich mehr Arten der Telegrafie gibt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, nicht nur die optische und die elektrische. Und da musste ich doch ein bisschen näher das Ganze ins Detail bringen. In der letzten Folge hatten wir uns mit optischer Telegrafie beschäftigt und waren in der Zeit von ca. 1794, also Ende des 18. Jahrhunderts, bis ca. 1830, 1840. Und jetzt gehen wir nochmal zurück an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Zeit überschneidet sich ein wenig, wo optische Telegrafenlinien und dann kabelgebundene Telegrafenlinien parallel zum Teil betrieben worden sind oder parallel entwickelt worden sind. Aber bevor ich in das Thema einsteige, würde ich ganz gern nochmal zu der Telegrafie allgemein kommen. Denn da hätten wir in Zukunft noch die Bildtelegrafie, die akustische Telegrafie, die Lichttelegrafie und die drahtlose Telegrafie, was letztendlich nichts anderes wie die Funktelegrafie ist. Ja, diese Punkte hätte ich noch, worauf ich irgendwann mal eingehen kann. Allerdings habe ich mir ein paar Gedanken zu diesem Format gemacht, wie das in Zukunft weitergehen soll. Da würde ich aber am Ende der Folge nochmal drauf zurückkommen. Also diese Arten der Telegrafie sind alle in sich nochmal sehr interessant. Hier und da werde ich das Ganze auch mit einfließen lassen, allerdings jetzt in dieser Folge nicht speziell darauf eingehen, weil es sonst den Rahmen ganz einfach springen würde. Ich habe jetzt schon arg aussortieren müssen, was letztendlich hier reinkommt. Denn ja, dieses Thema ist so umfangreich. Ich habe wirklich jetzt gedacht, so Sonntagnachmittag setzt du dich hin und liest mal ein bisschen und guckst mal so, was das mit der Telegrafie ist. Wird nicht so viel sein und dann nimmst du am Abend die Folge auf und alles ist toll und gut. Nee, so war es nicht. Aber ich habe das Ganze hoffentlich so weit eingekürzt, dass man vielleicht später nochmal auf den ein oder anderen Telegrafen eingehen kann. Denn da gibt es nicht nur einen. Und es aber trotzdem unterm Strich so interessant zu machen, dass man durchaus jetzt verstehen kann, um was es geht. Ich will euch ja nicht zu sehr mit diesem ganzen fachlichen Gelaber nerven. Wenn ich jetzt noch meinen Zettel mit meinen Aufzeichnungen finden würde, dann wäre ich natürlich sehr, sehr glücklich. Ah, da ist er. So. Ja, wir kümmern uns heute um die drahtgebundene Telegrafie. Wir, ja, befinden uns im Jahre 1800, denn da wurde von Alessandro Volta eine voltaische Säule erfunden. Diese voltaische Säule, schwieriges Wort, ist letztendlich nichts anderes wie eine Batterie, ein bisschen größer, ein bisschen umständlicher, aber es hat vom Prinzip her die Funktion einer heutigen kleinen handlichen Batterie. Also es geht um ein Bauteil, was Strom erzeugt, denn ohne Strom wäre natürlich die elektrische Telegrafie folglicherweise nicht möglich. Ja, es gibt nicht viele, die sich damit dann gleich so mit dem Strom beschäftigt haben, aber es gab einen Pionier auf diesem Gebiet, was man immer vergisst oder den vergisst man ganz gerne. Und zwar ist es ein aus Barcelona stammender Arzt, Meteorologe und Physiker namens, bitte nicht erschrecken, mein Spanisch ist noch schlechter wie das Englisch, also ich kann gar kein Spanisch, Francesc Salva y Campillo. Und dieser Herr hat bereits 1795 in Barcelona an der Universität ein, ja, Prototyp, sage ich mal, vorgestellt oder sein System, was er entwickelt hat, vorgestellt und hat damals um 1795 schon prophezeit, dass es irgendwann möglich sein wird, elektrische Impulse auch drahtlos zu übertragen. Bis das tatsächlich passiert, dazu wird es übrigens eine eigene Folge geben zu der Funktelegrafie, vergehen eigentlich nochmal fast 100 Jahre, wenn ich es recht im Kopf habe. Ja, um 1804 hat er dann einen Elektrolyttelegraphen mit 26 Leitungen gebaut und einen ähnlichen Elektrolyttelegraphen hat um 1809 Samuel Thomas von Soemmering gebaut. Und das war ein Deutscher gewesen. Soemmering hat am Anfang auch eben einen Elektrolyttelegraphen mit 26 Leitungen gebaut. Später gab es dann einen mit 36. Was das mit den Zahlen zu tun hat, ist ganz einfach. 26 sind die Buchstaben des Alphabets. Und 36 folglich dann nochmal mit den Zahlen 0 bis, bis 9. Wie funktioniert das Ganze? Also es waren 26, wir bleiben jetzt mal bei dem mit 26 Leitungen, es waren 26 einzelne Leitungen und an dem Ende dieser Leitung war ein Glas mit Wasser und wenn Strom geflossen ist, hat dort eben die Elektrolyse eingesetzt und das Wasser hat angefangen zu sprudeln. Mich wundert's, dass da nichts dabei passiert ist, weil wenn ich das, man möchte mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich glaube, die Elektrolyse wurde unter anderem zur Wasserstoffgewinnung benutzt. Und damals war halt mit Strom auch noch nicht so wirklich viel erforscht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das hätte schiefgehen können und dass dann so mit Wasserstoff und mal so einem kleineren Funken durchaus da so eine kleine, ja, Knallgasprobe gemacht worden ist. Aber gut, mein biologisches, chemisches und elektronisches Halbwissen vor allem, lassen wir jetzt mal außen vor. Ich stelle mir das unglaublich gefährlich vor. Nichtsdestotrotz waren 26 einzelne Leitungen und durchstecken wurde eben der Stromfluss gewährleistet und man konnte wohl auch zwei Buchstaben gleichzeitig schalten und dadurch hat wohl der eine Wasserbehälter etwas mehr geblubbert wie der andere, somit der mehr geblubbert hat, war wohl der Buchstabe, der als erstes kam und dann kam der zweite. Ja, also so viel dazu. Das Ding gibt es übrigens noch und es steht im Deutschen Museum in München und das Museum für Kommunikation in Frankfurt besitzt ein Modell dieser Konstruktion. Ja, das war eigentlich so der erste Teil, also so der Ursprung der Telegrafie oder der elektronischen Telegrafie. Ich gehe jetzt nochmal die bedeutenden Teile hier durch, die jetzt so laut Wikipedia aufgeführt waren, die fand ich nämlich ausreichend. Letztendlich habe ich mir hier auf meinem Schmierzettel aufgeschrieben, dass es 2, 4, 6, 8 Telegrafenarten gab und das waren bei weitem nicht alle. Das wird zu weit führen, wenn man die jetzt alle einzeln erklären würde. Ja. Machen wir weiter mit einem elektromagnetischen Telegraph. Da hatten wir es dann schon um 1833 und da war die Grundlage die elektromagnetische Induktion von Michael Faraday, der durchaus auch durch seinen faradayischen Käfig bekannt geworden ist. Und Wilhelm Weber und Carl Friedrich Gauss versuchten um 1832, 1833, so in den beiden Jahren, einige Versuche mit einem elektromagnetischen Telegraphen durch. Im selben Jahr, also 1833, gelang den beiden die erste telegrafische Nachrichtenübertragung vom Physikgebäude. bei der Paulinerkirche in der Göttinger Innenstadt zur Göttinger Sternwarte. Also ich persönlich kenne mich jetzt dort nicht aus, deswegen habe ich das mal so vorgelesen. Es gibt wohl noch so einen Teil in der Universität Göttingen und ein Nachbau befindet sich in der Telekommunikationsabteilung des Deutschen Museums in München. Das war der elektromagnetische Telegraph. Um 1835 entwickelte Paul Schilling von Cannstatt in St. Petersburg, also in Russland, einen Nadeltelegraphen, der durch die Ausschläge einer kompassähnlich gelagerten Magnetnadel die Ziffern 1 bis 10 angab. Das muss man dazu sagen, damit hat man halt nur die Ziffern 1 bis 10 gehabt. Man hat irgendwelche Sachen kodiert, womit man dann letztendlich wieder dekodieren musste, um Nachrichten zu verschlüsseln und entschlüsseln. Das hat natürlich mehr Arbeit gemacht, aber letztendlich hat das dann die Grundlage geschaffen für die erste betriebssichere Signalleitung auf einer Eisenbahnstrecke in England. Denn diese Erfindung des Nadeltelegraphen sah wohl der Engländer William Fothergill Cook 1836 in Heidelberg bei, diesen Nadeltelegraph von Paul Schilling von Cannstatt und hat sich das wohl abgeguckt. Und man muss dazu sagen, die Entwicklung der Telekommunikation im Allgemeinen, jetzt nicht nur was die Telegraphen angeht, hat die Bahn unglaublich beeinflusst. Allerdings gibt es dazu wenige Quellen, beziehungsweise ich habe noch keine auftun können. Allerdings ist mir bekannt, dass es wohl in Stuttgart ein Fernmeldemuseum für Bahnanlagen gibt. Und da muss ich mal schauen, dass ich da mal irgendwie hinkomme, weil das ist ja bei mir gleich um die Ecke. Welche Rolle die Bahn bei der Entwicklung der Telekommunikation genau gespielt hat, kann ich noch nicht absehen. Ich weiß, dass sie einen großen Anteil hatte und auch bis heute noch, ich sag mal, ja nicht mehr ganz bis heute, also ich sag mal so bis Ende der 80er, Anfang der 90er hatte, würde ich behaupten. Also sie haben sehr lange ein autarkes Telefonsystem abseits der Post gehabt, wenn ich das recht im Kopf habe. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Details bringen und vor allem nicht jetzt. Ja. Das ist auf jeden Fall nochmal ein interessantes Thema, dass es auch damals schon mit den Zügen und der Bahn losging. Grundlage dafür war eigentlich, dass die Bahn oder die Bahngesellschaften damals Signale haben wollten oder eine Signalübertragung haben wollten, die wesentlich schneller gewesen ist wie der Zug selber, sodass man eigentlich, wie es heute üblich ist, schon den nächstgelegenen Bahnhof oder den nächstgelegenen Knotenbahnhof vielleicht informieren kann über eine Verspätung oder ja über besondere Vorkommnisse im Allgemeinen. Gut, gehen wir mal weiter im Text. Um 1836 hat Karl August von Steinheil den ersten Drucktelegraphen gebaut und um 1837 damit eine 5 Kilometer lange funktionierende Telegrafieverbindung in München aufgebaut, erstellt, gebastelt. Ja, dieser Herr entdeckte um 1838 bei Versuchen an den Gleisen der Ludwig-Eisenbahn in Fürth die elektrische Erdrückleitung, was für die Telegrafie eine wesentliche Vereinfachung bedeutete. Er übermittelte Nachrichten mit Hilfe eines eigenen Codes, in Klammern der Steinheilschrift. Also auch hier wieder eine Codierung, wobei Drucktelegraphen letztendlich am Anfang aufgebaut worden sind, dass sie eigentlich letztendlich entweder die Zeichen, die damals noch vorherrschend waren, wiedergeben und dann mit der Einführung der Morsezeichen letztendlich nur noch Punkte und Striche konnten. Samuel Morse war eigentlich gar kein so brillanter Wissenschaftler, wie ihm jetzt so im Nachhinein nachgesagt wird, sondern die tollen Entwicklungen hat eigentlich sein Gehilfe gemacht, nämlich ein Alfred Liu, 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 1, 2, 3, ein Alfred Louis Vail. Dieser war Mitarbeiter von Samuel Morse, beziehungsweise ja, sein Assistent. Und er hat dann letztendlich diesen Code entwickelt. Und letztendlich hat sich dieser dann auch verbreitet. Es war ja ein Code, also dieser Code bestand aus Zeichen von drei verschiedenen Längen und unterschiedlich langen Pausen. Er wurde ab 1844 betrieblich eingesetzt als Morse Landline Code oder American Morse Code bei amerikanischen Eisenbahnen und den Telegrafenunternehmen bis in die 1960er Jahre. Der Morse-Code, wie wir ihn heute kennen, wurde allerdings noch einmal abgeändert bzw. verbessert, denn die unterschiedlich langen Pausen stellten eine Unzulänglichkeit des Codes dar. Ein Deutscher, Friedrich Clemens Gerke, hat ihn 1848 zur Inbetriebnahme der elektromagnetischen Telegrafenverbindung zwischen Hamburg und Cuxhaven umgeschrieben. Und dieser Code wurde nach einigen weiteren kleinen Änderungen 1865 auf dem Internationalen Telegrafenkongress in Paris standardisiert und später mit der Einführung der drahtlosen Telegrafie als internationaler Morsecode von der Internationalen Fernmeldeunion in Klammern ITU genormt. Ich denke, das sind Begriffe, die hat man schon mal gehört. Und wenn nicht, man wird sie hier demnächst wahrscheinlich noch hören. Also die ITU arbeitet ja heute noch, wo es so um so Standards geht wie WLAN, LAN, Netzwerk, also alles, was mit Netzwerk zu tun hat und Kommunikation, sehr bekannt. Und ja, dieser Morse-Code hat sich dann eben mit dieser Vereinfachung etabliert und mit der Funktelegrafie verbreitet. Ja, jetzt gucke ich mal in mein schlaues Dokument, mit was ich denn weitermache. Telegrafie mit Morsezeichen wäre dann eigentlich abgehakt. So. Für den Morsecode als solches in unserer heutigen Zeit habe ich zwei Beispiele rausgesucht. Also es ist nicht dieses klassische SOS, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, das hätte ich auch hingekriegt, aber das kennt ja jeder. Ich habe als erstes aus dem Intro einer deutschen Nachrichtensendung ja, einen Bestandteil eben dieses Intros, das war eine Zeit lang da mit integriert. Ich persönlich kenne das und ich würde es euch hier mal einspielen wollen. Na, erkannt? Okay, ich verrate es euch und ich verlinke euch natürlich den Originalbeitrag. Das war übersetzt in die deutsche Sprache und in die, ja, in unsere Schrift heute. Und das war Bestandteil vom Heute-Journal im ZDF. Und man kann das auch, wenn man genau hinhört in dem Intro, also es ist nicht das ganz Aktuelle, sondern ich glaube aus den Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war es Bestandteil. Verlinke ich euch, hört mal rein. Ihr erkennt, wenn ihr es wisst. Und als zweites habe ich euch natürlich noch was ganz, ganz Aktuelles rausgesucht. Das ist vielleicht schon ein bisschen, ja, ein klein bisschen älter könnte es noch sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hört es euch mal an. Wenn ich es euch verrate, was es ist, dann wisst ihr es mit Sicherheit auch. Na, erkannt? Ja, genau. Es ist der SMS-Klingelton eines Nokia-Handys. Und letztendlich heißt dieser Morse-Code nichts anderes wie SMS. Wenn ihr den hört, ich verlinke ihn euch auch, dann erkennt ihr ihn mit Sicherheit. Der hat sehr viele Jahre, sehr lang unser Gesellschaftsbild geprägt, denn er war überall präsent. Das wäre es zu den Beispielen. Wie gesagt, ich verlinke euch die Originale dazu. Und jetzt können wir mal schauen, was ich noch auf meiner Liste habe. Die beiden Beispiele habe ich mit einem, ja, Morsecode-Generator erstellt. Den kann man unterschiedlich konfigurieren, weswegen meine Aufnahmen auch ein wenig vom Original abweichen, weil ich es nicht genau habe einstellen können. Den verlinke ich euch natürlich auch. Ich würde nochmal im Schnelldurchgang die elektrischen oder elektronischen Telegrafen zusammenfassen wollen. Vom Prinzip her muss man sich eins merken. Diese Geräte funktionieren alle mit Strom fließt und Strom fließt nicht. Und das ist ja letztendlich eigentlich die Basis der heutigen Informationstechnologie. Dieser Stromfluss wird mit einer 1 kodiert und dieser nicht vorhandene Stromfluss mit einer 0. Und letztendlich macht ein Computer nichts anderes, wie ganz schnell zwischen 1 und 0 zu unterscheiden. Also so intelligent ist der gar nicht, um das jetzt mal ganz, ganz, ganz runterzubrechen. Irgendwo wird ein Informatiker jetzt unterm Schreibtisch versinken und vielleicht ins Tischbein beißen, weil ich das so salopp gesagt habe, aber okay. Ja, der elektrochemische oder Elektrolyt-Telegraph funktioniert über einen Stromfluss, eine einzelne Leitung pro Kanal, sind unterschiedlich viele Kanäle, 26 und 36 waren angegeben, und das Signal wird ausgelesen in der Form, dass letztendlich auf dem Leiter, wo Strom fließt, am Ende in einem Wasserglas das Wasser anfängt zu sprudeln. Dann gab es noch einen elektrostatischen Telegrafen. Das würde ich kurz vorlesen, weil ich ja nicht so ganz schlau draus geworden bin. Es ist sehr kompliziert. Dafür habe ich als Quelle eine nachrichtentechnische Sammlung am Institut für Nachrichtentechnik, wohl der RWTH in Aachen. Darauf beziehen sich jetzt auch die nächsten Beispiele und ich werde euch das natürlich alles verlinken. So, elektrische Telegrafie und hier der elektrostatische Telegraph, die Funktionsweise. Francis Ronalds benötigte für seinen Telegraphen zwei Uhrwerke, auf denen er je eine Signalscheibe aus Messing befestigte. Am äußeren Rand der Signalscheibe waren zweimal die Ziffern von 1 bis 10 geschrieben. Auf einem mittleren Kreis waren die wichtigsten 20 Buchstaben eingraviert und vom Mittelpunkt gingen strahlenförmig 10 Anweisungen weg. Die vorzulesen spare ich mir jetzt. So waren sowohl eine buchstabenweise Übertragung als auch eine Übertragung von Kombinationen möglich, die mit Hilfe eines Codebuchs entschlüsselt werden konnten. In letzterem Fall wurden 3 Ziffern übermittelt, deren erste für eine der 10 Seiten, die zweite für eine der 10 Zeilen und die dritte für eine der 10 Spalten stand. Auf der Signalscheibe war eine Messingdrehscheibe, die einen sektorförmigen Schlitz hatte. Durch den Schlitz konnte man eine Ziffer, einen Buchstaben und eine Anweisung erkennen. Jede Signalscheibe wurde durch eine vom Uhrwerk angetriebene synchron umlaufende Welle gedreht. Wichtig war dabei die phasengetreue Übereinstimmung der beiden Signalscheiben des Senders und des Empfängers. Also damals auch schon Sender- und Empfängerabgleich. Das machte das Ganze natürlich sehr schwierig und anfällig. So, weiter im Text. Den Beginn einer Korrespondenz machte man durch die Anweisungen Prepare bzw. Ready deutlich. Die Uhrwerke trieben die Signalscheiben kontinuierlich an. Erschien auf der Senderseite das gewünschte Zeichen, drückte der Sendende eine Taste, wodurch die Kügelchen der Elektrometer sowohl auf seiner Seite als auch auf der Empfängerseite zusammenfielen. Dadurch wusste der Empfänger, dass das durch den Schlitz zu sehende Zeichen zu notieren war. Ja, anders als Sömmering, der den Elektrolyt-Telegraphen entwickelte, benötigte Ronalds nicht für jeden Buchstaben einen eigenen Draht, sondern es war insgesamt nur eine Doppelader von Nöten. Doch trotz der Vorteile durch den geringen Materialaufwand und die einfachere Bedienung kam es nie zu einer praktischen Anwendung. Sehr schade. Das mit der einen Doppelader erkläre ich in der nächsten Folge, aber dazu komme ich jetzt gleich im Anschluss. Es gibt noch einen Induktionstelegraphen. Ich zitiere zitiere da hier mal aus dem Geräteaufbau, denn dieses Gerät ist wohl nie, ja, so richtig fertig entwickelt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, dieser Versuch erfüllte anfangs keine telegrafischen Zwecke, aber Gauss schrieb 1833, dass er wünsche, zu versuchen, sie zu telegrafischen Zeichen zu gebrauchen, wozu, in Klammern er, sich eine Methode ausgesonnen habe. Daher statteten sie ihr Instrument mit einem Kommutator, der augenblicklich die Richtung des Stroms umkehren konnte, und mit einem Induktor auf der Senderseite aus. Der Induktionsapparat bestand aus einer Spule aus Kupferdraht, die auf einem Magnetstab gesteckt wurde. Und durch Bewegen des Stabes nach oben oder unten entstanden kurze Stromimpulse, die durch die Leitung zum Empfänger übertragen wurden. Durch das Ausschlagen des Stahlstabes nach links oder rechts gab es also 32 Kombinationsmöglichkeiten, in Klammern 2 hoch 5. C und K sowie F und V erhielten die gleichen Kombinationen Q, X und Y fehlten und die Ziffern 1 bis 10 waren zusätzlich. Aber ein Ausschlag nach rechts, E ein Ausschlag nach links, C waren 3 Ausschläge nach rechts und so weiter. Ja, also die Funktion ist klar, man hat hier ein bisschen experimentiert mit Strom und hat dann auch versucht, das eben für diesen Zweck zu verwenden. Jedoch im Umkehrschluss war es recht kompliziert und hat sich scheinbar nicht durchgesetzt. Dann gab es noch einen Mehrnadeltelegrafen. Letztendlich war das dasselbe Prinzip wie der Einnadeltelegraf, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Allerdings wurde eben hierbei, es wurden mehrere Nadeln verwendet, die letztendlich mehrere Zeichen anzeigen konnten. Der Schreibtelegraf, wohl einer der wichtigsten Telegrafen, die es gibt. Letztendlich kann man unterm Strich sagen, waren alle anderen bisher genannten Telegrafen, die ich hier erwähnt habe, nicht in der Lage, die Zeichen irgendwie festzuhalten, sondern man hat eben nur ein kurzes Signal, was halt wieder verschwindet. Und wenn man sich vielleicht mal vertan hat, dann musste man vielleicht die Signalfolge nochmal von vorn beginnen. Und der Schreibtelegrafen, die Schreibtelegrafen haben das dann erstmals festgehalten. Der hier vorgestellte Schreibtelegraph hat einmal ein akustisches Signal hervorgerufen, nämlich mittels Glöckchen, und es wurden kleine schwarze Punkte auf einem bewegten Papierband abgedruckt und somit festgehalten. Letztendlich führte das im weiteren Verlauf zum, mit der Einführung des Morse-Alphabets, mit eben diesem Band, wo die Morse-Zeichen dann geschrieben wurden, und die Nachrichtenticker in der damaligen Zeit funktionierten auch darüber. Später konnte man dann auch über Schreibtelegraphen ganze Buchstaben und Sätze ausgeben, aber dazu komme ich später noch. Ich hätte dann hier noch einen Zeigertelegraphen. Dieser Zeigertelegraph hat die Telekommunikations- oder die Kommunikationstechnik revolutioniert, denn im Gegensatz zum Morse-Telegraphen und auch den ersten Modellen der Schreibtelegraphen, die eben nur die Kodierung und keine Buchstaben ausgeben konnten, hat dieser es geschafft, wirklich genau Buchstaben und somit auch Sätze auszugeben. Es gab die Sendeeinheit. Die Sendeeinheit, wie soll ich denn das erklären? Es war eigentlich wie eine Wählscheibe, nur halt nicht mit 10 Ziffern, sondern mit Buchstaben. Und dort hat man mit einer Kurbel auf die Position des Buchstabens gedreht. Das Signal wurde übertragen und der Zeigertelegraph hat dann mittels des Zeigers auf einer Skala, auch wieder mit den Buchstaben, der am Sendegerät eingestellt worden ist, ausgegeben. Oh Gott, was für ein langer Satz. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also Drehscheibe mit einer Kurbel, dort wurde ein Buchstabe eingestellt. übertragen und auf einer Skala ausgegeben mittels eines Zeigers. Ja, das Gerät basiert auf einem Zeiger, der auch schon in der optischen Telegrafie zum Beispiel eingesetzt worden ist. Das hat man ja in der letzten Folge. Und man musste nicht irgendwie was kodieren oder dekodieren, wie es mit dem ursprünglichen Morse-Alphabet notwendig gewesen ist. Und die Aussage zu diesem Zeigertelegraph war von Werner von Siemens: Mein Telegraph gebraucht nur einen Draht, kann dabei mit Tasten wie ein Klavier bespielt werden und verbindet mit der größten Sicherheit eine solche Schnelligkeit, dass man fast so schnell telegrafieren kann, wie die Tasten nacheinander gedrückt werden. Dabei ist er lächerlich einfach und ganz unabhängig von der Stärke des Stroms. Ja, hier steht auch auf Wikipedia, dass der Zeigertelegraph ein Vorläufer des Fernschreibers und des Telefaxgerätes ist. Das mag wohl so stimmen, aber zu diesen beiden Geräten werden wir im weiteren Verlauf dieses Formats mit Sicherheit kommen. Was auch noch entwickelt wurde, war ein Mehrfachtelegraph. Das heißt, man hat damals schon versucht, über mehrere Kanäle Signale zu übertragen. Jedoch konnte man nicht alle Zeichen vollends aus technischen Gründen benutzen. Das würde ich aber gleich im Anschluss nochmal vorlesen, wie die Funktionsweise von dem Gerät ist. Diese Mehrfachtelegraphen waren eigentlich ja schon die ersten, ja, Beweisstücke oder die ersten Entwicklungen auf dem Bereich der Multiplex-Technik oder der Multiplex-Übertragung. Dazu kommen wir später mehr, weil es gibt wirklich noch interessantere Multiplexer wie einen Telegraphen. Ja, ich würde die Funktionsweise kurz noch vorlesen, weil die doch recht interessant ist und auch eine Messeinheit in die moderne Kommunikationstechnik mit ja generiert hat, beziehungsweise mir ist sie bekannt und wer in dem Bereich zu tun hat, hat sie sicherlich auch schon mal gehört. Auf jeden Fall ist das für die damalige Zeit, immerhin reden wir vom Jahr 1874, doch eine wirklich geniale Leistung. Der Entwickler Jean-Maurice Émile Baudot war der erste, der einen fünfstelligen Binärcode in Klammern mit Umschaltung von Buchstaben auf Ziffern und umgekehrt in die Telegrafie einführte. Das nannte man auch Fünferalphabet oder Baudot-Alphabet. Die Fünferkombinationen wurden in einfachster Weise mit einem Fünf-Tastensender gegeben. Daher musste der Beamte das Baudot-Fünferalphabet auswendig lernen. Nur vereinzelt hatte man das Fünferklavier durch eine Schreibmaschinenklaviatur ersetzt. Es konnten nur drei Zeichen pro Sektor und Sekunde übertragen werden. Der Apparat arbeitete gewöhnlich mit 180 Umdrehungen die Minute. Man verwendete 2-, 3-, 4- und 6-Fachapparate, wobei der Vierfachapparat als Normaltyp galt. In dem Fall konnten im Durchschnitt in jeder Richtung 360 Zeichen die Minute befördert werden. Diese Ausnutzung wurde aber selten ganz erreicht, weil bei der Handhabung nicht alle Umdrehungen zur Übermittlung ausgenutzt werden konnten. Zu seinem Ehren wurde 1926 für die Telegrafiergeschwindigkeit international die Bezeichnung Baud eingeführt. Es gibt noch eins, ein Gerät, was ich jetzt hier habe, das ist der Typendrucktelegraph. Der war wirklich schon Ende des 19. Jahrhunderts dann. Also so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen, aber ihr seht, das zieht sich. Ja, und es war letztendlich ein Telegrafiegerät mit einer Buchstabentastatur und wahrscheinlich daneben auch mit einer Ausgabe auf Papier. Aber darauf komme ich nochmal im Detail, wenn es dann wirklich um die ersten Textnachrichten geht, die dann übertragen werden. Und ich denke, dass wir vorher nochmal mit der Funktelegrafie ein wenig beginnen werden, denn die lief so ein bisschen parallel mit der Ende des 19. Jahrhunderts, also die Entwicklung dazu. Kommen wir zum letzten, dem Kopiertelegrafen, den ich hier noch habe. Und der war ein bisschen eher dran, und zwar um 1847 schlug der schottische Erfinder Frederick Collier Bakewell die Verwendung synchron verlaufender Zylinder im Sende- und Empfangsgerät vor, die von Kontaktstiften abgetastet bzw. beschrieben wurden. Also es ist wohl so, man hat dann mit einer leitenden Tinte auf diese Walze oder auf diesen Zylinder geschrieben. Und das wurde dann abgetastet und auf der anderen Seite dementsprechend wieder ausgegeben. Ja, das ist die kurze Zusammenfassung. Vielleicht komme ich da nochmal, wenn man da so auf Fax und so eingehen. Und Fernkopierer ist ja eigentlich ein Fax. Aber ansonsten, ja, genug dazu. Ja, und somit wären wir mit der elektrischen Telegrafie vorerst durch. Und es war eine ganze Menge. Ich hätte gar nicht erwartet, dass es so viel wird und so lang dauert. Aber ja, das ist ein Problem, was ich vor den meisten Folgen habe. Und damit komme ich dann auch schon so langsam zum Ende und würde ganz gerne noch ein paar Worte zu diesem Format verlieren. Die Recherchen haben sich herausgestellt, sind sehr langwierig. Also ich habe jetzt festgestellt, je tiefer man in die Kommunikation eintaucht, in die Kommunikationsgeräte, umso umfangreicher wird die Recherche. Es wird weitläufig. Man muss stark selektieren, was ist jetzt wichtig, was muss ich erwähnen, was kann weg. Was ist interessant, was ist uninteressant und was sollte man mal gehört haben? Das macht es für mich natürlich umso schwieriger und umso aufwendiger, ja, das Ganze zeitnah umzusetzen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen immer vorgenommen, innerhalb von 10 Folgen, so 5 bis 10 Folgen, eine Folge mit einzustreuen. Das gelingt mir nicht. Es ist wirklich aufwendig, es macht mir Spaß, ich habe voll Bock auf die ganze Telekommunikationsgeschichte, allerdings alles zu seiner Zeit. Ich muss mir wirklich Zeit freischaufeln in meinem Alltag, um hier wirklich dann mal, ja, ich sag mal 8 bis 10 Stunden recherchieren zu können. Die nächsten Themen werden sicherlich ähnlich vom Umfang her und wenn es dann irgendwann mal in die digitale Schiene geht, wird es ja mit Sicherheit noch schlimmer. Zudem kommt dazu, ich habe ein riesengroßes physikalisches Defizit. Ich war da eine absolute Null und gerade Elektrotechnik ist für mich nochmal wirklich der Killer gewesen. Ich habe da ganz arge Probleme hier, das jetzt wirklich für mich und für andere verständlich zu erklären, weil mir da einfach die Grundlage fehlt. Und ja, ich arbeite deswegen trotzdem in dem Beruf, wo ich arbeite. Und das recht erfolgreich, würde ich behaupten. Allerdings die physikalische Schiene, ja, ist eben nicht meins. Wie wird es weitergehen? Ich habe mir vorgenommen, ich werde den Zeitstrahl entsprechend der Kriterien erfüllen, denn ich habe vor, irgendwann mal, wenn ich in der Neuzeit angekommen bin, mit interessanten Themen und Kleinigkeiten, die man mal gehört haben kann, weiterzumachen und auch dann vielleicht noch mal so ein paar Lückenfüller zu den ersten Sendungen hier ja zu produzieren. Das heißt, ich habe eigentlich fast jede Woche mindestens 2, 3 Seiten, die ich mir abspeichere, was interessant ist, aber wo die Grundlage fehlt. Ich werde jetzt hier in den ersten Folgen, ich weiß nicht, wie viele es werden, ich habe jetzt hier schon eine recht lange Liste, mich mit der Telekommunikation und der Telekommunikationsgeschichte befassen bis in die neue Zeit. Und dann werde ich wirklich speziell noch auf einige Baugruppen eingehen und verschiedene Übertragungsverfahren und lustige Sachen, die jetzt hier vielleicht wirklich für den ersten Moment der Entstehung der Kommunikation oder Telekommunikation vielleicht ein bisschen, ja, zu viel sind, zu schwer sind. Ich weiß nicht, wie ich jetzt das beschreiben soll. Wann die nächste Folge kommt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, um was es geht. Denn ich werde auf dem Podstock in ein paar Tagen einen kleinen Workshop halten. Ja, oder ja, einen Werkstattslot belegen, wo es um Kabel gehen wird. Und ich würde ganz gern versuchen, da ein bisschen Audiomaterial zu sammeln und das in der nächsten Folge dann verarbeiten. Ich werde da einmal einen Audio-Mitschnitt und mit Ergänzungen irgendwie basteln und auch ein Video mit Fotos und Videos, die ich dort machen werde, beziehungsweise die ich schon während der Arbeit gemacht habe. Und ich denke, dass man dann in der nächsten Ausgabe hier ja, grundlegend über Kupferkabel sprechen kann, denn die Kupferkabel sind Grundlage für die Übertragung zwischen den einzelnen Telegrafenämtern und Stationen. Über die ganze Hierarchie werde ich mit Sicherheit dann auch noch ein paar Worte verlieren, wenn es soweit ist. Aber ich denke, die Kabel sind eine gute Grundlage, um darauf die nächste Zeit aufzubauen. Und ich denke, es ist auch ganz interessant, vor allem ist es meins, Kabel sind immer interessant. Die nächste Folge wird dann auf jeden Fall länger sein und auch ein Stück auf sich warten lassen, weil ich die ja visuelle Ebene dann halt auch noch in Richtung YouTube schubsen werde und beides veröffentlichen möchte. Zeitgleich, so dass ihr euch das anhören könnt und wenn ihr es nochmal anschauen wollt, weil ihr nicht dabei gewesen seid, könnt ihr euch das dann auch auf YouTube anschauen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Themen für die übernächsten Folgen habe ich schon, allerdings werde ich euch das erst beim nächsten Mal verraten, weil das ändert sich recht regelmäßig. In diesem Sinne, Rückmeldungen sind wie immer erwünscht, egal in welcher Form. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem Wissen zu Telegrafen und Telegrafie. Macht es gut, tschüss. Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Mayer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.